Er rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema Europareservat Unterer Inn sind wir im Innviertel zu Gast bei Karl Riedler in Mining und jetzt gleich in Bayern bei Martin Hofbauer.
Mein Name ist Martin Hofbauer, ich bin Leiter der Kreisentwicklung im Landratsamt Rottal-Inn. Unter anderem gehört er zu unserem Aufgabenbereich das Naturium am Inn in Ehring. Da sind vier Damen beschäftigt, die in unserer Umweltstation täglich für die Besucher da sind, für die Kindergärten und Grundschulen, die Interesse daran haben. Wie gesagt, wir sind Umweltstationen schon seit 2021 jetzt offiziell. Naturium am Inn ist immer ein breit gefasster Begriff für ein größeres Gebiet. In Ehring am Inn unten gehört natürlich auch die österreichische Seite dazu. Das Zentrum ist das Naturium in Ehring, die Umweltbildungszentrale, wie man so schön sagt. Da ist ein kleiner Ausstellungsraum. Es sind immer wieder verschiedene Ausstellungen da, auch verschiedene Bildungsstationen. Und das größere Gebiet geht dann auch nach Österreich rüber, über das Kraftwerk Ehring-Frauenstein, zum Schloss Frauenstein. Dort ist eine weitere Ausstellung, das auch unter anderem verschiedene Darstellungen hat, wenn Hochwasser ist, wie sie da innen entwickelt hat über die vergangenen Jahrhunderte. Also total interessant, spannend. Gleichzeitig kehren zum Naturium verschiedene Erlebnisstationen, die sich am Inn entlang befinden. Sei es ein Vogelbeobachtungsturm oder total spannend, also für mich die schönste Station, der Quellbach, kleine Brücke in das Gebiet 3, unten durchfließt der Fluss, total klares Wasser, total schöne Atmosphäre, wenn man die Vögel zwitschern hört. Das ganze Gebiet, Naturium am Inn, liegt im Europareservat Unterer Inn. Europareservat Unterer Inn gibt es grundsätzlich von der Begrifflichkeit her seit 1979. Es ist ein Ramsar-Gebiet, Feuchtgebiet mit internationaler Bedeutung für Wasservögel. Das ist im Endeffekt das Besondere daran. Wir haben über 300 verschiedene Vogelarten in dem Gebiet unten. Im Sommer über 800 verschiedene Schmetterlingsarten. Also Naturschutz kann man dort hautnah erleben. Der Auwald ist natürlich was ganz Besonderes. Wir haben ein Biber, das Schönste eigentlich, glaube ich, ist der Seeadler. Wenn man ein bisschen Glück hat, kann man es vom Vogelbeobachtungsturm auch erspähen. Die brüten mittlerweile schon seit Jahren regelmäßig dort. Ist ein paar Kilometer von der Zentrale weg und da kann man schön hinwandern, kann man schön mit dem Rad hinfahren. Vielleicht nur ein paar Worte, auch wie man zum Naturium kommt. Es liegt am Innradweg, das heißt, wir haben natürlich überregional mit dem Rad angebunden. Der erschließt sich natürlich von, ja, nicht ganz, von der Quelle bis zur Mündung nach Passau. Das sieht man auch, wenn man an einem schönen Sommertag mal am Naturium unten ist. Es sind extrem viele Radler unterwegs, die die Ruhe genießen, die Landschaft genießen, die auch gern Vögel beobachten. Da ist wirklich für jeden was dabei und auch von jedem Alter. Also ganz kleine Kinder bis Senioren.
Welche Erlebnisse können sich Besucher vom Naturium erwarten?
Wir haben am Naturium verschiedene Erlebnisstationen, es sind sechs Naturiumserlebnisstationen. Eine ist eben der Vogelbeobachtungsturm, drei verschiedene Etagen mit einem total schönen Blick auf die Vogelwelt in der Egelseer Bucht. Wie gesagt, mit Glück kann man Seeadler sehen, erspähen, also Fernglas immer mitnehmen, das ist eine große Empfehlung. Wir haben dann die Auenerlebnisräume im Auenwald selbst, Natur pur. Es ist ruhig gelegen im Auenwald drinnen. Der Biber, wenn man Glück hat, kann man den sehen, aber der ist natürlich tagsüber sehr selten zu erspähen. Wir haben gleichzeitig das Umgehungsgewässer selbst als Erlebnisstation. Man hat den Blick auf das Umgehungsgewässer, wie es vorbeifließt. Es ist erklärt über die Entstehungsgeschichte des Umgehungsgewässers. Gleichzeitig haben wir auf österreichischer Seite nur drei Erlebnisstationen. Das ist zum einen der Quellbach mit einem kleinen Steg, eine kleine Brücke in das Wäldchen hinein, wo unten durch der Quellbach fließt. Total klares Wasser, total ruhig gelegen. Wenn an einem Tag nicht so viel los ist, ist da wirklich Ruhe pur. Man hört nur die Natur und sonst nichts. Total schöner Ausblick. Gleichzeitig hat man die beiden Erlebnisstationen Totholz und Auengewässer auf österreichischer Seite. Totholz grundsätzlich erklärt, was bringt der Fluss so mit? Was bleibt liegen, was hat das für Auswirkungen auch auf die Artenvielfalt, wer zehrt vielleicht auch von dem Totholz, wer kann darin leben. Genau, und das Auengewässer ist das eine, das Auengewässer und auf der deutschen Seite eben schon der Auenwald, der Auenlebensraum.
Es gibt ja auch Veranstaltungen. Welche könnte man da besonders hervorheben?
Also ganz ein großer Tag, nenne ich es jetzt einfach, ist für uns der Flusserlebnistag. Den organisieren auch wir mit verschiedenen Partnern, wo es um verschiedene Stationen um den ganzen Gebiet geht. Der österreichische Seite beim Schloss Frauenstein, bei den Erlebnisstationen. Da rührt sich was, da geht es ums Thema Wasser, geht es ums Thema Fluss. Der Innenstädter natürlich im Mittelpunkt ist ja, der Fluss, der den natürlich die beiden Seiten trennt. Der ist da der Kernpunkt, um den sich da alles dreht, ob es Sedimentablagerungen sind oder die Entstehung auch von den Inseln, die sie natürlich da gebildet haben, seit das Kraftwerk entstanden ist. Breit gefächertes Portfolio, für jeden Apps dabei, ob es jetzt eine Stunde ist, die wo man mitbringt, oder ob es jetzt der ganze halbe Tag ist, den man aufwenden möchte.
Das Naturium am Inn ist ja direkt an der Grenze zwischen dem Innviertel und Bayern. Was verbindet euch mit den Innviertlern?
Uns verbindet mit den Innviertlern die super Zusammenarbeit, die jetzt schon seit langer Zeit besteht. Im Speziellen ist es natürlich die Gemeinde Minning, die großen Anteil auch am gesamten Erfolg und dem Interesse und wie das jetzt entstanden ist am Naturium hat. Die Erstellung und der Aufbau der Ausstellungen auf österreichischer, auf deutscher Seite, die Erlebnisstationen rund ums Naturium, das sind Beispiele, die wir gern tragen wollen. Die Zusammenarbeit funktioniert super. Und da gilt es, glaube ich, auf beiden Seiten Dank zum Song, wie das im Naturium entstehen hat können und dass das einfach immer weiter wächst, neue Ideen dazukommen und das ein total harmonisches Miteinander ist.
Was kann man denn unter den Naturium-Guides verstehen?
Wie das Naturium entstanden ist, war natürlich ganz wichtig, dass man für viele Interessenten das Wissen vermitteln kann. Und das geht natürlich nur, wenn man dementsprechend ausgebildete Personen hat, die das weitertragen wollen, die auch den Spaß daran haben, das weiterzutragen, die Leidenschaft dazu haben. Und daraus ist entstanden, dass man sich um Naturium-Guides bemüht, diese dementsprechend ausbildet. Und so hat man mittlerweile zweimal den Aufruf gestartet, dass das Naturium Guide sucht, wir eine gewisse Ausbildung mit denen durchlaufen, wir das Naturium näher bringen, die Natur an sich. Die haben natürlich schon die Verbundenheit dazu, das ist ganz klar, die haben das Interesse daran. Und so hat man das gemeinsam dann weiterentwickelt. Und die Guides sind total engagiert, haben total Spaß an ihrer Arbeit. Wir sind total dankbar, dass wir es haben, weil die wirklich gute Arbeit leisten. Darum haben wir da unseren Stamm an Guides, die für uns Führungen und auch Workshops durchführen.
Und so einen Guide besuchen wir jetzt in Minning im Innviertel, nachdem wir den Inn überquert haben.
Ja, mein Name ist Riedler Karl, ich wohne da in Minning, war in meinem Berufsleben Lokführer, bin jetzt mittlerweile in der Pension und habe die Ausbildung zum Guide im Naturschutzgebiet Unterinn gemacht. Also gemacht habe ich die im Naturium am Inn, das ist die Umweltbildungsstelle auf der bayerischen Seite, wobei die oberösterreichische Seite die Gemeinde Minning betreut.
Ein paar Dinge haben wir ja schon bei unserem Besuch in Bayern erfahren. Was ist denn aktuell das Spannendste aus der Sicht des Naturium-Guides?
Das Highlight ist derzeit das Umgehungsgewässer. Mit diesem Umgehungsgewässer, wo die Fischaufstiegshilfe total neu organisiert oder gebaut worden ist, hat sich das Naturium auch vergrößert und ist als Umweltbildungsstelle dann anerkannt worden. Hintergrund ist der, die Kraftwerksgenehmigungen für das Innkraftwerk ist nach 70 Jahren ausgelaufen und da muss man eine neue Betriebsgenehmigung ansuchen und da gibt es dann in einem kleinen Satz in der Gewässerbewirtschaftungsrichtlinie, wenn man ein Kraftwerk betreibt, muss man einen ökologisch guten Zustand wiederherstellen. Das heißt, Kraftwerke sind für die Fische einmal nicht gut, sage ich jetzt einmal. Die Fischwelt leidet da am meisten drunter. Und da waren halt früher so Fischaufstiegsleitern, man kennt das für Kleinkraftwerken, für größere auch, die sehr spartanisch ausgebildet sind, sage ich jetzt einmal. Und die im Prinzip ja nur in eine Richtung funktionieren, nämlich den Fischaufstieg. Runter muss der Fisch durch die Turbine oder wenn halt Hochwasser ist, über den Damm. Und jetzt ist ein Umgehungsgewässer gebaut worden. Das ist im Prinzip ein 3 Kilometer langer Fluss, Wildbach, der in der Stauwurzel, also im Staubereich unter der Staumauer beginnt und durch die Straße durchführt und dann eben 3 Kilometer in den Stauraum flussaufwärts neben dem Stausee rennt. Ja, in Meandert, Schotterbänke, wieso 3 Kilometer? Weil der Fisch, wenn er runterschwimmt, mit der Strömung schwimmt. Ja, und wenn er jetzt weit genug weg von der Staumauer schon eine Strömung spürt, wo es weggeht, dann schwimmt er nach dieser Strömung auch runter. Also das ist der Sinn des Umgehungsgewässers. Ja. Wobei es natürlich neben den Fischen auch für alle anderen ein komplett neues Biotop darstellt. Mit diesen Kiesbänken, verschiedene Fließgeschwindigkeiten, Schotterbänke, ich sage nur Flussuferläufe verbrütet und Weidenwald entsteht wieder, Pappelwald entsteht wieder. Also es ist ein komplett eigenes Biotop, das so erfolgreich ist, dass sie es selber gar nicht geglaubt haben. Ja, dass das so gut funktioniert. Die Gewässerbewirtschaftungslinie sagt ja, dass bis 2030 alle Kraftwerke in Österreich durchgängig für Fische bewanderbar sein müssen. Das heißt, also der Fisch kann dann von der Donau den Inn entlang einmal da durchschwimmen.
Das hört sich gut an. Wann sind denn eigentlich die Staudämme entstanden?
Um 1800 haben die ersten Baumaßnahmen am Inn stattgefunden. Sprich, der Inn war immer eine Landesgrenze zwischen heute Österreich und Deutschland, früher Bistum Salzburg und Bistum Passau, Freising, die ganzen Kirchenorganisationen. Und es war schon immer so, dass der Hauptstrom die Grenze war. Also das ist heute auch noch, die Mitte des Flusses ist die Landesgrenze. Ne? Und wenn man sich da jetzt so einen Wildbach vorstellt, der da durch das Tal, das 5-6 Kilometer breit ist, meandert und alle 15 Jahre einmal auf der bayerischen Seite drüben rennt, da haben sie die Salzburger gefreut, weil sie wieder über 50 Kilometer da Land zum Bejagen und zum Befischen gehabt haben. Und 15 oder 13 Jahre später, egal in welchem Rhythmus, diese Extremhochwässer halt gewesen sind, wo sich der Hauptarm verlagert hat, war es wieder Rühm. Und da hat man dann 1800 gesagt, das kann nicht so sein und hat angefangen mit Begleitdämmen. Er ist nicht in dem Sinn reguliert worden, sondern es sind nur in der Mitte Begleitdämme gebaut worden, wo der Hauptarm dann halt geronnen ist. Folge war, dass in diesem Hauptkanal die Strömungsgeschwindigkeit schneller geworden ist und indem dass das alles Schotterebenen sind, hat sich der Inn eingegraben und das Grundwasser ist gesunken rundum. Also man hat dann einfach gesagt, das kann man nicht haben. Ne? Wir müssen den Fluss langsamer machen. Ja, ist dann bis in die 1920 sind dann mehrere Faktoren zusammengekommen. Was machen wir? Wir machen Staudämme. Da war der Energiefaktor noch gar nicht so hoch. Aber das Hauptziel war einmal, wir müssen den Fluss langsamer machen. Und dann ist natürlich auch die Energiegeschichte dazugekommen. Und so hat man dann von 1924, wo die ersten Kraftwerke in Betrieb gegangen sind, bis 1942, wo dann Frauenstein gebaut worden ist, in den 40er Jahren, ist dann eine Staukette am Inn entstanden. Und da waren riesige Wasserflächen. Ne? Zum Beispiel die Dämme waren ja immer relativ kurz nach dem Kraftwerk, flussaufwärts, wo der Stausee eingedämmt ist. Und dann waren diese natürlichen Schotterbänke, haben den Stauraum begrenzt. Also der Klassiker ist bei uns da, in Frauenstein geht der Damm 3 Kilometer flussaufwärts und dann ist die Ehringer Bucht die Begrenzung und auf der österreichischen Seite die Hagenauer Bucht. Ne? Das ist die natürliche Schotterbegrenzung und das waren riesige Wasserflächen. Aber richtige Wasserflächen. Also wie ich ins Innviertel gekommen bin vor 30 Jahren, war in der Hagenauer Bucht noch eine Segelschule. Barracuda hat die geheißen. Ne? Da hat man Segeln gelernt. Alles Freiwasser. Heute alles verlandet, nur mehr Kanäle durch. Wieso ist das entstanden? Weil eben, wie schon gesagt, der Inn ein Gebirgsfluss ist aus den Alpen, aus der Schweiz, durch Tirol durch und transportiert mit dieser sogenannten Gletschermilch, also Sedimente, 3 Millionen Tonnen Sedimente im Jahr. Also das ist dieser milchige Touch, was die Farbe hat. Das sind Feinsedimente, die durch die Gletscher zerrieben werden und dann im Fluss da. Und die transportiert er mit. Ja, und jetzt ist da 1920, 1940 sind schon die ersten Kraftwerke entstanden und diese Sedimente haben sich abgesetzt. Jetzt aber in riesigen Mengen. Ne? Es sind Inseln entstanden. Auf einmal sind Schlickwasserzonen entstanden, Röhricht. Und da waren sofort die Vögel da. Gewisse Vögel brauchen eine Wassertiefe von 3 Zentimeter, andere Vögel brauchen nur Schlick und Schlamm. Wenn sie so eine Schlamminsel, so eine Schlickinsel anlandet, hat die eben alle Uferzonen, alle Wassertiefen bis dorthin, wo bei einem Hochwasser wieder höher wird, die dann ausschaut. Darum war das dann für die Vögel gut. Man hat sich dann natürlich gefürchtet, dass diese Stauseen komplett verlanden und hat da alles Mögliche probiert, das abzupumpen, durchzuspülen, um das wegzubringen. Man hat natürlich sofort gemerkt oder relativ schnell gemerkt, gegen die Natur geht da gar nichts. Mittlerweile reden wir von einem gesättigten System. Das heißt, in diesem Schlick haben sie dann wieder Kanäle gebildet unter Wasser, wo das Wasser auch wieder schneller rennt. Ja, und das haben wir jetzt. Jetzt, wenn 3 Millionen Tonnen angeliefert werden, rennen 3 Millionen durch. Also die Inseln bleiben jetzt im Prinzip in einem gewissen gleichmäßigen System. Und jetzt verlandet nichts mehr mehr. Die Fischer wissen das alles. Ne? Die Fischer wissen, da ist jetzt der Ufer, da ist 2 Meter tief und in 40 Meter Entfernung vom Ufer grundelt auf einmal wieder ein Schwan. Da hat es nur 40 Zentimeter. Und dann ist der Kanal mit 8 Meter Tiefe, dort fischen wir, ne? Da müssen wir eben so weit auswerfen. Die Fischer wissen das, ne? Zum Beispiel. An der Oberfläche sieht man da nichts. Ne? Ist alles Wasser. Ne? Und die Wasservögel wissen es. Ne? Wenn man mitten am See draußen einen Schwan grundeln sieht, der hat nicht einen 8 Meter langen Hals, sondern dort ist das Wasser einfach nur einen halben Meter, dreiviertel Meter tief. Ne? Die Hagenauer Bucht ist dann verlandet. Inseln haben sie gebildet. Sind zum Beispiel die Vogelinsel im Stauraum Obernberg ist in die letzten 30 Jahre, 40 Jahre einen Kilometer Richtung Staumauer gewandert. Oben wird sie wieder abgetragen, unten wieder angelandet. Bis das halt in den Stauraum von der Staumauer gekommen ist, wo das Wasser so langsam fließt, dass es zu Stillstand gekommen ist. Und jetzt ist es eigentlich dort, wo es ist. Früher war die einen Kilometer weiter oben. Es hat kein Naturschützer geplant, da hat es das alles noch gar nicht gegeben. Ja? Und das ist das Faszinierende für mich. Das hat die Natur gemacht. Und es ist herrlich.
Herzlichen Dank für die spannenden akustischen Einblicke in die Tätigkeiten eines Naturium-Guides.
Gern gesehen.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierti. Ja, rennt und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S'Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten. Kofinanziert von der Europäischen Union.